Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen bei einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Ihr hört es vielleicht ein bisschen, mich hat es ein bisschen erkältungsmäßig erwischt. Deswegen Entschuldigung schon mal, falls mir der ein oder andere Huster heute im Laufe der Folge entrutscht. Ich fühle mich aber trotzdem fit genug, diese Folge zu machen und freue mich auf einen Rückkehrer, der letzte Woche aussetzen musste, zeitlich bedingt. Finn ist wieder da. Moin, Finn.
Ja, Grüße in der Runde. Gute Besserung natürlich an der Stelle. Und wenn es um Schlupf geht, da bin ich der richtige Ansprechpartner, habe ich auch quasi immer.
Ja, hat ja, glaube ich, fast jeder gerade. Also entweder ist es Corona oder es ist irgendwas anderes und passt einfach ein bisschen auf euch auf. Und wenn ihr anfangt, Erkältungssymptome zu kriegen, dann bleibt vielleicht mal ein paar Tage zu Hause, wenn es geht. Tom ist nicht da. Das passt zeitlich leider nicht, weil Tom mit Olympia ziemlich eingespannt ist. Tom hört ihr dafür aber am Wochenende. Da wird er nämlich mit Finn zusammen die nächsten beiden Divisions durchgehen. Ihr habt es schon am Folgentitel gesehen. Wir sprechen heute über die AFC und die NFC East. Starten damit in unsere Division Previews. Die NFL hat ja auch wieder in Anführungsstrichen begonnen mit dem Hall of Fame Game. Wer es sich angucken wollte, konnte in der Nacht von letzte Woche von Donnerstag auf Freitag immerhin, ich glaube, 3,5 Quarter waren es, Football sehen, bis das Spiel dann wegen Unwetter abgebrochen wurde beim Stand von, es müsste 21-17 für die Chicago Bears gegen die Houston Texans gewesen sein. Einfach schön, dass die NFL wieder da ist. Ich denke mal, ich werde am Wochenende auch bei Denver in den Vorbereitungsspielen reinschauen. Wirst du bei den Vikings reingucken, Finn?
Ja, also reingucken sicherlich, aber inwiefern das jetzt meinen Tagesrhythmus verändern wird, kann ich jetzt tatsächlich noch nicht sagen.
Ja, das kann ich verstehen. Es ist halt im Endeffekt Preseason. Ich weiß gar nicht, wann ihr spielt. Ich glaube, Denver hat sogar dieses Jahr ganz annehmbare Preseason-Zeiten aus europäischer Sicht. Deswegen kann es sogar sein, dass ich da auch mal ein Spiel von komplett mitnehme, wenn es zeitlich passt. Aber ja, so viel dazu. Kommen wir erstmal, aber trotzdem, wie ihr das hier kennt, zu den News. Tom und ich hatten die Folge gerade beendet, hatten unter anderem über Tua Tagovailoa und Jordan Love geredet. Und was dachten sich dann die Dolphins und die Packers? Das ist jetzt der Zeitpunkt, den beiden einen neuen Vertrag zu geben. Deswegen der Disclaimer am Anfang der letzten Folge. Da wollen wir drüber sprechen. Jordan Love schieben wir aber die ausführliche Besprechung auf nächste Folge, nicht nächste Woche. Die kommt ja noch diese Woche. Weil wir dachten, dass es vielleicht cooler ist, wenn wir da mit dem Packers-Fan, mit Tom, drüber reden. Deswegen bei Jordan Love nur gesagt, er unterschreibt einen Vierjahresvertrag über 220 Millionen. Und ist damit jetzt mit Trevor Lawrence und Joe Burrow zusammen, müsste das sein, der bestbezahlte Quarterback in der NFL. Tua unterschreibt auch einen neuen Vertrag, ähnlich hoch, nicht ganz so hoch, 4 Jahre, 212 Millionen, also 8 Millionen weniger. Finn, würdest du sagen, Dolphins haben sich hier verzockt oder würdest du sagen, es ist ein gerechtfertigter Deal?
Ja, also ist irgendwie aus Dolphins Sicht auch so ein bisschen schwierig gewesen, wie man da mit der Situation verfährt, weil du natürlich auf der einen Seite einen Quarterback hast, der irgendwie gut genug ist, um deine Offense umzusetzen, mit dem du erfolgreich bist. Und auf der anderen Seite aber auch jetzt von dem, was man jetzt gesehen hat, kein Quarterback, der irgendwie die Spiele von alleine gewinnt. Und ist halt dann jetzt so ein bisschen dann die Zwickmühle, was du machst, ob du ihm halt da einen neuen Vertrag gibst, wo dann natürlich auch klar war, dass es eben so ein Top-Vertrag wird. Oder ob du halt irgendwie darauf zockst und ihn nicht verlängerst. Mit dem Risiko, dass du irgendwie einen neuen Quarterback suchen musst, der dann natürlich im schlechtesten Fall halt einfach ein klares Downgrade ist. Von daher hat man sich hier jetzt dann für die sichere Option entschieden. Ja. Sicherlich ein bisschen overpaid, aber das musste man auch tatsächlich dann so erwarten. Von daher ja, ist jetzt zumindest nichts, was einen groß verwundert.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich glaube einfach, dass für Miami der Blickpunkt darauf die ganze Sache so ist, er funktioniert gut genug im System von McDaniel. Und Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Miami Dolphins versuchen werden, in den nächsten Jahren vielleicht nochmal den Supporting Cast drumherum nochmal ein bisschen mit den Möglichkeiten, die sie finanziell vielleicht noch haben, weil wir kommen ja auch noch gleich zu einem Receiver, den sie auch noch verlängert haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht drauf gehen werden, auch über die nächsten Draft-Klassen, wo sie jetzt auch endlich mal wieder konstanter in der ersten Runde draften werden. Das könnten wir von Miami jetzt jahrelang ja auch nicht. Dass sie dann wahrscheinlich versuchen werden, den Supporting Cast drumherum nochmal besser zu machen, um so den nächsten Schritt zu gehen. Weil ich glaube, bei Tua bist du jetzt ziemlich auf einem gewissen Level einfach festgesetzt. Das kriegst du von ihm. Und ich glaube, darüber hinaus wird nicht mehr viel kommen als dieses Level. Und du kannst jetzt halt nur das Team drumherum besser machen. So ein bisschen der Ansatz, den San Francisco auch gewählt hat mit Brock Purdy. Und ja, ich finde es persönlich auch zu viel Geld, ehrlicherweise. Kann aber, was du gesagt hast, mit dem, dass du vielleicht zockst und dann am Ende auf der Verliererseite stehst, durchaus nachvollziehen. Muss man ja auch immer sehen, auch die Trainerperspektive, ne, bei sowas, dass Coaches Konstanz wollen, weil sonst, das wurde, glaube ich, auch bei Downside Talk gesagt, sonst werden halt Jobs gehen dann halt verloren, ne, wenn du keine Konstanz hast und keine konstanten Leistungen. Und darum geht es halt auch. Es ist nun mal ein Business und deswegen kann ich verstehen, dass du auf der Quarterback-Position sagst, das Level ist gut genug, dass wir ihm diesen Vertrag geben und ihn halten. Ich glaube, dadurch ist alles zu Tua gesagt. Es gab ein paar Receiver-Deals, durch die wollen wir einfach nur kurz durchgehen, weil ich finde keinen von denen ehrlicherweise unnötig oder nicht nachvollziehbar. Einmal CeeDee Lamb kriegt seinen Top-Vertrag, 4 Jahre, 136 Millionen Euro bei den Dallas Cowboys. DJ Moore wird bei Chicago auch verlängert und für die starke letzte Saison belohnt, 4 Jahre, 110 Millionen. Und Tyreek Hill, da hat Drew Rosenhaus dann gut verhandelt nach den ganzen Receiver-Deals, handelt eine 3 Jahres auf 90 Millionen maximale Umstrukturierung aus für Tyreek Hill. Dann kommen wir noch zu zwei O-Linern, die darauf reagiert haben, auf das, was letzte Woche passiert ist, Finn, auf die Verlängerung wahrscheinlich von Christian Derisor. Da können wir gleich noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Aber Taylor Decker, der Left Tackle der Detroit Lions, unterschreibt einen 3-Jahres-Vertrag im Wert von 60 Millionen Euro. Damit haben die Lions jetzt beide ihre Tackles auf großen Verträgen long-term gebunden. Und Tristan Wirfs, der Left Tackle mittlerweile der Tampa Bay Buccaneers, unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag, 140 Millionen Euro. Über die beiden möchte ich aber gar nicht im Detail reden. Ich möchte mit dir natürlich noch mal kurz zurückgehen in die letzte Woche und über Christian Derisor mit dir noch mal kurz 1-2 Worte wechseln. Wie beurteilst du denn die Vertragsverlängerung der Minnesota Vikings mit Christian Derisor?
Hervorragend. Also, ehrlicherweise weiß ich jetzt nicht, was ihr letzte Woche schon darüber besprochen habt.
Gar nichts tatsächlich. Wir haben einfach nur gesagt, dass wir es in die nächste Woche weiterschieben.
Na, okay. ja, hat jetzt einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben mit einem Maximalvolumen von 113 Millionen, aber erstmal 104. Davon sind 18 Millionen Signing-Bonus und 67 Millionen garantiert. Entspricht dann, oder 77 Millionen sogar garantiert, entspricht dann einem Jahresgehalt von 26 Millionen und zu dem Zeitpunkt war es auch der bestbezahlte Offensive Tackle oder Offensive Lineman der Liga tatsächlich sogar. Jetzt nicht mehr, aber das hast du ja gerade schon angekündigt. Ja, aber die Vikings haben jetzt ja mit Derisor genau das gemacht, was sie letztes Jahr eigentlich mit Jefferson schon vorhatten, nämlich nach seinem dritten Jahr den Vertrag schon zu verlängern. Und gut, Derisor mittlerweile hat sich jetzt ja auch als einer der besten Tackle der Liga etabliert.
Ja.
Von daher war halt klar, dass du ihn früher oder später bezahlen musst. Und finde es jetzt aber gut, dass sie das jetzt schon nach dem dritten Jahr hingekriegt haben, weil tendenziell wahrscheinlich nächstes Jahr der Vertrag noch teurer gewesen wäre. Genauso wie mit Jefferson. Ich glaube, dass sie letztes Jahr den für ein bisschen günstiger wahrscheinlich hätten haben können. Und wenn man jetzt auch dann bedenkt, dass der Cap natürlich wieder wahrscheinlich ansteigen wird nächstes Jahr oder die nächsten Jahre, glaube ich, dass man da mit dem Vertrag für Derisor auf jeden Fall alles richtig gemacht hat. Ja. Und in 2-3 Jahren wird man sicherlich darüber sprechen, dass das einer der besseren Verträge gewesen ist aus Teamperspektive, weil da dann sicherlich der ein oder andere kommen wird, der dann da vertragstechnisch nochmal drüber steigen wird.
Absolut. Ich finde auch, dass es ein schlauer Deal ist, gerade jetzt, wo du deinen Rookie-Quarterback hast, ein bisschen was in den Schutz dieses Quarterbacks zu investieren, finde ich ehrlich gesagt keine unschlaue Geschichte.
Zumal der ja jetzt auch immer noch auf seinem Rookie-Vertrag unterwegs ist, plus 5 Jahresoptionen, ja. Das heißt, der ist jetzt die nächsten 6 Jahre noch unter Vertrag.
Ja, das ist einfach eine schlaue Sache. Dann hoffe ich für euch einfach, dass er sich nicht verletzt und dass er fit bleibt, weil dann habt ihr echt einen guten Mann unter Vertrag auf der Position. Kommen wir noch kurz zur letzten Vertragsverlängerung, die wir hier nennen müssen. Das ist Linebacker-Edge-Rusher Zaven Collins von den Arizona Cardinals. 2 Jahre, 14 Millionen und daran schließt sich direkt der erste Injury Report dieser Saison an, weil die Teams fangen wieder an zu trainieren, die Teams fangen wieder an stärker zu trainieren. Es kommt zu Verletzungen und auch zu vielen Saisonausverletzungen tatsächlich. Und wahrscheinlich ist die Vertragsverlängerung von Zaven Collins auch eine direkte Reaktion der Arizona Cardinals auf BJ Ojulari, der Edge Rusher, der sich das Kreuzband gerissen hat und die ganze Saison ausfällt. Gehen wir mal weiter durch. Christian Barmore, der Defensive Tackle der New England Patriots, hat Blut gerinnselt tatsächlich. Sehr gefährlich, sogar lebensgefährlich. Und fällt deswegen erstmal jetzt auf unbestimmte Zeit aus. Sam Williams, der Edge Rusher der Dallas Cowboys, reißt sich das Kreuzband, ist für die gesamte Saison raus. Das gleiche gilt für Samson Ebukam, der auch Edge Rusher von den Indianapolis Colts, auch Kreuzbandriss. Jonah Jackson, der Guard der Los Angeles Rams, ehemals Detroit Lions, hat sich einen Knochenbruch im Schulterblatt zugezogen und fällt ungefähr 6 Wochen aus. Schulterverletzung aber auch immer eine ekelhafte Sache, da kann man gar nicht sagen, ob es jetzt bei den 6 Wochen bleibt oder ob es vielleicht nicht noch schlimmer wird. Und Wide Receiver DeAndre Hopkins hat sich eine Knieverletzung zugezogen, die bisher noch nicht näher bestimmt wurde und fällt so 4 bis 6 Wochen mindestens mal aus. Das ist so der erste Injury Report. Wir wünschen allen Spielern natürlich an der Stelle gute Besserung. Und kommen jetzt zu den ersten Division Previews, Finn. Wie gehypt bist du auf die neue Saison erstmal vorneweg? Da zieht er nur die Augenbraue hoch.
Ist im Moment noch tatsächlich, hält sich in Grenzen. Was heißt hält sich in Grenzen? Das wäre jetzt gelogen. Aber der Hype, der steigt wahrscheinlich über die nächsten paar Wochen dann noch.
Ich glaube, der Hype fängt dann an zu steigen, wenn dein Team Preseason spielt. Ich glaube, bei jedem NFL-Fan, ich glaube, ab da geht's los, weil du da anfängst, dann die Spieler zu sehen und dann auch, wenn welche gut performen, darüber nachzudenken, was kann sein, wenn X oder Y, ne? Ich glaube, wenn ich dich nächste Woche fragen würde, würde die Antwort nochmal ein bisschen anders ausfallen, wenn JJ McCarthy ein gutes erstes Preseason-Spiel haben soll. Ich weiß gar nicht, spielt McCarthy wahrscheinlich, ne?
Er wird, glaube ich, spielen. Wie viel, weiß ich aber nicht.
Okay. Aber heute geht es um die AFC und NFC East. Wir fangen an mit der AFC-Seite. Das ist die Division der Patriots, Jets, Dolphins und Bills. Und wir fangen an mit dem Vorjahresvierten. Das sind die New England Patriots. Letzte Saison ein Rekord von 4-13. Finn, führ mich doch mal gerne mal durch das Team der New England Patriots. Und sag mir, warum alles besser wird dieses Jahr.
Weil sie KJ Osborne verpflichtet haben.
Und da ist der Vikings-Bezug. Mach weiter.
Ja, der darf natürlich nicht fehlen, ne? So ist ja klar. Patriots beginnt jetzt ja im neuen Jahr eigentlich eine neue Zeitrechnung, wenn man ehrlich ist. Die erste Saison ohne Bill Belichick, der hat jetzt andere Sachen zu tun.
Okay, lassen wir das an der Stelle.
Neuer Coaching-Staff dann an der Stelle entsprechend. Neuer Head Coach mit Jared Mayo, ehemals auch Linebacker gewesen bei den Patriots unter Bill Belichick. Offensive Coordinator ist Alex Van Pelt, der jetzt in der letzten Saison noch, also ist ja eigentlich so ein bekannter Name auch in der NFL, war jetzt letztes Jahr bei den Browns Offensive Coordinator. Und Defensive Coordinator ist DeMarcus Covington. Habe ich ehrlicherweise vorher noch nicht von gehört. Ich weiß tatsächlich, war ganz kurz mal ganz fix nachgucken. Ist jetzt auf jeden Fall eher noch ein unbeschriebenes Blatt. Ist auch erst 35 Jahre alt. Dementsprechend eine ziemliche Wildcard, wenn man ehrlich ist. Aber dadurch, dass er bei den Patriots seit 2017 schon diverse Positionen bekleidet hat, ja, Co-Defensive Coordinator, Defensive Line Coach, Outside Linebacker Coach, Defensive Line Coach, also quasi die gesamte Defense einmal durchgewandert, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass da so ein bisschen Belichick-DNA auch noch mit verankert sein wird, sodass da zumindest auf der defensiven Seite, glaube ich, der Umschwung gar nicht so groß wird. Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir da gleich mit der Defense weitermachen. Defense unter Belichick war jetzt nie das große Problem in New England. Und ich glaube, dass das auch jetzt dann nächstes Jahr nicht groß der Fall sein wird. Hast da den Großteil deiner Spieler gehalten. Matthew Judon ist immer noch am Start. Keon White, der jetzt vielleicht nochmal einen nächsten Schritt macht, der ja immer noch auch relativ jung ist. Was halt ein Rückschlag sein kann, ist natürlich Christian Barmore, der ja auch erst seinen neuen Vertrag kürzlich unterschrieben hat, der jetzt aber erstmal ausfallen wird. Der hat, sag schnell, Jerod Mayo hat da auch schon angekündigt, dass irgendwie er halt erstmal ein bisschen fehlen wird. Man weiß aber noch nicht, wie lange. Und dementsprechend keine Ahnung, ob man da mit ihm rechnen muss dieses Jahr noch oder wann, wenn überhaupt. Ist auf jeden Fall ein herber Verlust, auf jeden Fall. Habe ich gerade zweimal in einem Satz auf jeden Fall gesagt. Ja, egal. Josh Uche natürlich nicht zu vergessen. Der halt, ja, ist jetzt vielleicht nicht der Spieler, wo man irgendwie vor 2, 3 Jahren sich immer noch erhofft hat, dass er irgendwie noch einen Schritt nach vorne macht. Der aber immer noch ein solider Spieler ist. Und natürlich die Secondary, die mit Kyle Duggar, mit Jabril Peppers auf Safety 2 sehr, sehr vielseitig einsetzbare Spiele hat. Und auf den ich wahrscheinlich am meisten gehypt bin, ist Christian Gonzalez, der eine relativ vielversprechende Rookie-Saison auch schon gezeigt hat, bevor er sich verletzt hat. Und ja, dementsprechend Defense bei den Patriots mache ich mir keine großen Sorgen drum. Die war jetzt auch das größte oder geringste Problem in den letzten Jahren, warum es eben nicht so gut gelaufen ist. Das war nämlich die Offense. Und da muss man tatsächlich sagen, weiß jetzt nicht, inwiefern man da die Hoffnung haben kann, dass das in der kommenden Saison besser wird. Hast natürlich einen Quarterback gedraftet auf 3 mit Drake May, der allerdings vermutlich jetzt in der kommenden Saison auch noch gar nicht so viel Spielzeit sehen wird, was jetzt tendenziell auch nicht die verkehrteste Version ist. Hast mit Jacoby Brissett da einen Veteran auf jeden Fall, der jetzt nicht exciting ist und da jetzt irgendwie auch wahrscheinlich keine großen Euphorien hervorruft und entfacht bei den Patriots, aber der sicherlich ja, solides Quarterback-Pay dir liefert. Drake May muss man dazu sagen, dass er jetzt auch im Training Camp bisher noch nicht ganz so gut ausgesehen hat, was man jetzt von verschiedenen Quellen auch schon gehört hat. Der dann noch Anpassungsprobleme hat mit der NFL, was allerdings als Rookie natürlich auch gewissermaßen mit einkalkuliert werden muss. Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Drake May diese Saison große Spielzeit bekommen wird, es sei denn, es passiert da irgendwie was Unvorhergesehenes, wie eine Verletzung oder so, was man, Klopf auf Holz, natürlich niemandem wünscht. Ja, aber Jacoby Brissett in Kombination mit dem Receiving Core, was die Patriots haben, die haben natürlich einen My Guy von mir, DeMario Douglas. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Aber wenn halt dein Nummer 1 Receiver Kendrick Bourne ist, dann weißt du, dass da eben im Idealfall ja, noch ein bisschen was passieren sollte eigentlich. KJ Osborne, habe ich gerade eben schon angesprochen, ist im Depth Chart im Moment auf Nummer 4. Mal gucken, was der da reißt. Ist natürlich jetzt aber auch kein Name, der da jetzt groß irgendwie die Bäume ausreißt. Hunter Henry, Austin Hooper hast zwei Tight Ends, die zumindest ja, eine sichere Option sind für deinen Quarterback. O-Line mit Mike Onwenu, Jack Andrews, Cole Strange, Okorafor, den sie ja, meine ich, auch neu geholt haben. Aus Pittsburgh. Ja, ist jetzt keine Top-O-Line. Ich glaube aber auch nicht, dass das jetzt irgendwie eine der schlechtesten O-Lines der Liga ist. Von daher, ehrlicherweise glaube ich, dass die Patriots schon vielleicht ein paar Spiele mehr gewinnen könnten als letztes Jahr. Jetzt auch nicht viele, also ich würde jetzt glaube ich nicht über 6 Siege hinausgehen. Aber ist halt am Ende des Tages auch tatsächlich immer noch viel Wildcard, wie gesagt, allein dadurch, dass dein Coaching-Staff komplett neu umgekrempelt wird und in der Division, die ja jetzt nach wie vor immer noch recht stark einzuschätzen ist, glaube ich, dass die Patriots dann am Ende des Tages trotzdem leider eher schlechte Chancen haben.
Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Wenn du einen Rekord predikten müsstest oder ungefähre Siegeranzahl New England nächstes Jahr, was sagst du?
Ja, 6 und 11.
Echt? Echt krass, so viel?
Also das ist der Best Case.
Ja, okay. Und wenn jetzt sagen wir mal, du nicht Best Case, realistisch. Was ist realistisch statt Best Case?
Ja, also 4, 5.
Okay, dann sind wir jetzt schon näher aneinander, weil ich habe 3 bis 4 tatsächlich hier stehen.
Ja, 4 hatten sie letztes Jahr.
Ich glaube nicht, dass es besser wird, ehrlicherweise. Ich glaube, dass es sich relativ auf der Stelle bewegt oder vielleicht sogar schlechter wird, weil ich persönlich mir trotzdem vorstellen kann, dass du in den letzten Wochen einen Drake May reinwerfen wirst, einfach auch, weil der Mediadruck irgendwann kommt. Und dann weiß ich nicht, wie gut es erstmal wird. Und das ist auch gar nicht gegen den Jungen, dass ich jetzt sage, dass er jetzt schlecht ist, aber wie du schon gesagt hast, dieser Supporting Cast ist halt echt garbage, ne?
Ich glaube, das Schlechteste, was du machen kannst aus Patriots Sicht, ist, wenn du eine schlechte Saison spielst, dann in den letzten Wochen Drake May reinzuwerfen und den nochmal zu verheizen. Dann wäre ja das Beste, wenn du den noch weiter rausziehst. Was ja, halt sein kann, ist, dass die Defense ohne Belichick auch nicht mehr auf dem Level performt und dann selbst der Teil irgendwie nicht funktioniert. Wobei ich glaube, dass dafür das Personal eigentlich zu gut sein sollte.
Belichick ist ein ganz großer Treiber, finde ich. Ich finde, mit Belichick hätte ich gesagt, ja, gebe ich dir recht, die werden das nicht machen, die werden Drake May auf der Bank sitzen lassen, das wird schlau gemanagt werden. Ohne Belichick weiß ich es nicht. Bin ich ehrlich mit dir, da bin ich skeptisch. Deswegen habe ich die Patriots erstmal wahrscheinlich deutlich schlechter als du eingeschätzt. Aber ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall auch auf das Training Camp Battle, was sich jetzt gerade irgendwie so entwickelt zwischen Milton und May, gespannt, wie das ausgeht. Milton haben sie, ja 2 Quarterbacks gedraftet. Milton in der 6. Runde, meine ich auch noch. Der so ein bisschen so dieser sehr spannende Quarterback ist, weil er unfassbares athletisches Potenzial mitbringt. Aber im Rest halt nicht so gut ist wie May. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das da entwickelt in den nächsten 2, 3 Jahren in New England mit den beiden. Ich kann mir ein Szenario vorstellen, in dem wir in 3 Jahren hier sitzen und Drake May ist irgendwo anders. Und Joe Milton ist der Starter. Das kann ich mir auch vorstellen. Schauen wir mal.
Ah gut, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, glaube ich.
Ich habe gesagt, ein Szenario, eins von vielen. Ne? Also sind wir hier bei Doctor Strange Avengers. Ne? So und so viele Möglichkeiten und das ist jetzt eine. Aber ich kann mir ein Szenario vorstellen. So. Gut, ich glaube, damit sind wir mit den New England Patriots relativ durch, oder?
Ja.
Gut, dann mache ich mal weiter mit den New York Jets. Letztes Jahr 7-10 und da muss man natürlich sagen, dass woran es lag, ist halt einfach die Verletzung von Aaron Rodgers, ne? Dass Aaron Rodgers 3 Plays gespielt hat oder 4, dann sich die Achillessehne gerissen hat und nie wieder gesehen wurde auf dem Platz. Auch wenn es zwischendurch so aussah während der Saison, als ob er irgendein Schamanenkraut geraucht hätte und wieder spielen kann. Da waren wir ja alle ein bisschen schockiert. Die Jets, schauen wir uns erstmal an, vielleicht was sie verloren haben über die Offseason. Sie haben verloren Connor McGovern als Center, Mekhi Becton. Sie haben natürlich Zach Wilson abgegeben. Da gab es wahrscheinlich Freibier den ganzen Tag in New York an dem Tag. Randall Cobb ist ins Retirement gegangen. Jonathan Franklin Myers hat man per 6-Runden-Pick-Trade an die Denver Broncos geschickt. John Whitehead ist weg, der Safety. Und Bryce Huff, der Edge-Rusher, ist zu den Jets gegangen. Zu den Eagles, so rum. Hassan Reddick ist dafür zu den Jets. Da kommen wir aber gleich zum Depth-Chart. Coaching-Staff hat sich nicht wirklich verändert zum letzten Jahr. Rob Saleh ist immer noch der Head Coach. Defensives Mastermind kann man sagen, finde ich. Eins der defensiven Masterminds der Liga. Damals mit dem 49ers im Super Bowl gewesen. Nathaniel Hackett ist der Offensive Coordinator. Ich behalte mal meine Meinung über Nathaniel Hackett hinterm Berg. Weil, wenn ich das jetzt so ausspreche, dann fallen hier eine Menge Beleidigungen. Jeff Ulbrich ist der Defensive Coordinator. Das sind aber alles sehr erfahrene Leute. Robert Saleh ist 18 Jahre im Business, Nathaniel Hackett 16 und Jeff Ulbrich 12. Brent Boyer ist der Special Teams Coordinator für die Leute, die es neu interessiert. Also der Coaching Staff ist sehr erfahren, ist geblieben, ist sehr auf Rodgers in der Offensive auch zugeschnitten mit Nathaniel Hackett, muss man sagen. Wenn wir jetzt mal aufs Depth Chart gucken, gehen wir mal die einzelnen Positionsgruppen durch. Ich habe nämlich auch immer eine Grade vergeben, wie stark ich die Positionsgruppe einschätze im amerikanischen Notensystem. Ich habe der Quarterback-Gruppe ein B gegeben, was einzig und allein damit nicht ein A ist, dass ich sage, ich möchte erstmal die ersten 2, 3, 4, 5 Spielzüge von Aaron Rodgers sehen nach der Verletzung. Wie fit kommt er jetzt in dem Alter nochmal von so einer schweren Verletzung zurück? Weil sonst, im schlimmsten Fall, spielst du hier mit Tyrod Taylor und Jordan Travis, Rookie, und das ist dann für mich kein A mehr, ehrlicherweise. Tyrod Taylor, auch ganz spannend, hat die klassische Jets-Giants-Pipeline genutzt, um in New York leben bleiben zu können, und ist jetzt einmal von den Giants zu den Jets. Das ist ein Move in beide Richtungen, den wir tatsächlich sehr oft sehen in den letzten Jahren. Running Backs, finde ich, ist eine gute Gruppe. Habe ich ein A gegeben. Ich finde, Israel Abanikanda hat letztes Jahr unter seinen Erwartungen performt. Von dem erwarte ich einen Sprung. Ich finde Isaiah Davis spannend. Ich finde Raylan Allen extrem spannend von Nebraska. Nebraska hat ein paar sehr spannende Running Backs in den letzten Jahren in die Liga gebracht. Und ich kann mir vorstellen, dass Braylon Allen Chancen hat, da anzuknüpfen. Und natürlich Breece Hall. Breece Hall ist einer der besten Running Backs dieser Liga, wenn der fit bleibt. Top. Bei den Receivern war ich mir nicht ganz sicher. Habe ich irgendwo zwischen B und C. Ich sag dir warum. Natürlich ist Garrett Wilson alleine für sich ein A als Nummer 1 Receiver. Aber alles, was danach kommt, macht mir ein bisschen Sorgen. Mike Williams, ja, ist eine gute Nummer 2. Ist aber auch extrem verletzungsanfällig. Xavier Gibson als Nummer 3, bin ich gespannt. Bin vor allem gespannt auf Malachi Corley. Der müsste ja Rookie sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Alan Lazar bleibt auch abzuwarten, ob der noch an die alten Zeiten mit Rodgers anknüpfen kann. Deswegen bin ich irgendwo da. Tight End finde ich völlig in Ordnung. Solide, ist für mich Liga Mittelfeld und damit ein C. Mit Tyler Conklin und Jeremy Ruckert. Wo ich finde, da hat man auch am meisten Geld reingesteckt in der Offseason, wo sie wirklich gut sind in der Offense, ist die O-Line. Mit Tyron Smith und Morgan Moses als erfahrene Tackle, mit Elijah Vera Tucker als Right Guard, John Simpson sagt mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel als Left Guard, und Joe Tippmann, der jetzt den Starting-Job als Center kriegt in seinem zweiten Jahr. Da bin ich sehr gespannt drauf, wenn wir dann jetzt auch mal auf die andere Seite des Balles schauen. Und uns die Defensive Ends anschauen, da bin ich extrem positiv drauf auf dieser Gruppe mit Jermaine Johnson, Hassan Reddick, Will McDonald in der zweiten Reihe noch. Bei Hassan Reddick muss man natürlich sagen, die müssen sich auch erstmal jetzt auf einen Vertrag einigen, aber da gehe ich davon aus, dass die sich einigen werden. Genauso stark finde ich die Defensive Tackle mit Jawan Kinlaw und Quinnen Williams, hat man da echt wirklich starke erste Reihe. Solomon Thomas kann, ist auch nicht von schlechten Eltern in der zweiten Reihe für ein Backup. Die Linebacker sehe ich wieder ein bisschen kritischer mit Jermaine Sherwin, CJ Mosley und Quincy Williams. Ich erwarte bei CJ Mosley langsam aber sicher eine kleine Regression in seiner Leistung, einfach altersbedingt. Deswegen sehe ich die Gruppe nicht so stark wie den Rest in dieser Defense. Sonst finde ich, ist es echt eine wirklich starke Defense-Gruppe, auch Cornerback brauchen wir nicht drüber reden, mit Sauce Gardner, mit DJ Reed, mit Michael Carter, der Zweite, wirklich eine gute Gruppe, auch die Safeties, Chuck Clark hat man noch mal ein Jahr gehalten, Ashton Davis hat man noch in der Hinterhand, Tony Adams auf Free Safety, also ich finde, die Defense ist eine starke Gruppe. Overall habe ich dem Roster ein B-Plus gegeben. Man muss aber auch sagen, das ist hier ein Alles-oder-nix-Kader. Entweder du gewinnst hier dieses oder nächstes Jahr mit Rodgers noch irgendwas, bevor Rodgers dann irgendwann ins Retirement geht. Gerade auf Schlüsselpositionen wie Tackle hast du echt alte Spieler unterwegs. Ich glaube aber, dass sie dieses Jahr gut spielen werden. Ich bin Believer in die Jets und predicte 11 Saisonsiege.
Ja, also bei den Jets war ich ja letztes Jahr schon sehr hoch, muss ich sagen. Konnte natürlich keine Ahnung, dass Aaron Rodgers nach 2 Snaps oder so raus ist. Gut, ist immer noch der 92. beste Spieler letzte Saison gewesen. Von daher kann man da jetzt dann da nichts gegen sagen. Aber ja, nee, also State und Feld natürlich alles mit Aaron Rodgers, wie schon gesagt. Und mit der Defense kann man durchaus auch die Jets erwarten, dass da dieses Jahr noch einiges gehen könnte.
Absolut, absolut, das sehe ich auch so. Geht denn einiges bei den Miami Dolphins, Finn? Letztes Jahr 11-6 und dann im Wildcard von den Kansas City Chiefs war fast schon vermöbelt worden in der Kältehölle von Kansas City. Geht da dieses Jahr wieder was mit neuem Vertrag für Tua und Tyreek Hill oder wird's eng?
Ja, du, das ist die Frage. Also haben natürlich ein paar schwerwiegendere Abgänge auch zu verzeichnen, muss man sagen. Allen voran mit Defensive Coordinator ja, Vic Fangio natürlich, der zu den Philadelphia Eagles abgewandert ist. Und aber auch auf der Spielerseite hat man ein paar schwerwiegende Abgänge zu verzeichnen. Allen voran Defensive Tackle Christian Wilkins, der jetzt dann auch einer der besseren auf seiner Position gewesen ist, der einen dicken Vertrag unterschrieben hat. Genauso wie Offensive Guard Robert Hunt, der dick abgecashed hat, jetzt in Carolina. Und dann ja noch Jerome Baker ist weggegangen. Andrew Van Ginkel natürlich zu den Vikings. DeShone Elliott ist weggegangen auf Safety. Haben dementsprechend natürlich auch ein paar neue Leute holen müssen. auf Tight End Jonnu Smith, der jetzt vermutlich der erste neue Starter sein wird. Und dann in der Defense hat man zweimal auf Linebacker nachgelegt mit Anthony Walker und Jordan Brooks von den Seahawks. Jordan Poyer, der aus Buffalo kommt, mal gucken, was der noch im Tank hat mit seinen mittlerweile paar 30 Jahren. Und den Abgang auf Defensive Tackle, den versucht man jetzt auch irgendwie mit ein paar Leuten aufzufangen. Da hat man Neville Gallimore geholt aus Dallas, Jonathan Harris aus Denver. Kannst du vielleicht irgendwie gleich noch ein bisschen was zu sagen, wobei da jetzt auch kein großer Name ist, der jetzt nicht so viel gespielt hat. Und Calais Campbell, der jetzt aus Atlanta neu dazugekommen ist. Also versucht man den Abgang vermutlich so ein bisschen auf ein paar Schultern zu verteilen. Wobei Neville Gallimore und Jonathan Harris, wie gesagt, sind jetzt auch keine großen Namen, die jetzt da irgendwie Euphorie entfachen, weil die auch einfach Rotationsspieler höchstens gewesen sind und nicht viel gespielt haben. Anders sieht das allerdings bei Calais Campbell aus, der mit seinen fast 40 mittlerweile auch immer noch, der seine 40 Pressures pro Saison liefert, der eine solide Run-Defense hat. Aber Defensive Line ist bei den Dolphins ein Fragezeichen, weil natürlich deine zwei Star-Pass-Rusher mit Jalen Phillips und mit Bradley Chubb beide jeweils sich natürlich letztes Jahr schwer verletzt haben. Jalen Phillips sah mit dem Achillessehnenriss, Bradley Chubb mit Kreuzbandriss und die werden sicherlich noch ein paar Wochen in der neuen Saison fehlen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie man die Abgänge versucht aufzufangen. Emmanuel Ogba hat man verpflichtet, jetzt nachdem Shaq Barrett, den man ja zuvor verpflichtet hatte, sein Karriereende bekannt gegeben hat. Du hast Chubb Robinson gedraftet in der ersten Runde, bei dem man sicherlich auch zumindest Potenzial sich erhoffen darf, dass der jetzt vielleicht im ersten Jahr noch nicht der große Starspieler wird, das ja, muss man sicherlich dann ihm auch zugestehen. Aber da ist halt auch eine Wildcard. Mal gucken. Kann auf jeden Fall positiv überraschen. Und ja, gut, Secondary mit Jalen Ramsey, mit Javon Holland, Kendall Fuller, den man auch neu bekommen hat. Glaube ich, muss man jetzt da keine großen Fragezeichen haben. Aber ja, wenn die Line halt irgendwie deine Probleme bereitet, dann kann die Secondary da in der Regel auch nicht groß irgendwie was gegen aussetzen. Dementsprechend Defense, ja, bin ich ein bisschen skeptisch im Moment noch. Auch wenn du mit Anthony Weaver eben einen neuen DC bekommen hast, der jetzt von Ravens gekommen ist, wo er zuvor Assistant Head Coach und Defensive Line Coach gewesen ist und bekanntermaßen die Line bei Ravens letztes Jahr auch sehr, sehr gut gewesen. Ja, offensiv, ja, glaube ich, nicht, dass man da jetzt groß was an der Identität verändern wird. Hast da immer noch deinen selben offensiven Playcaller mit Mike McDaniel. Nach wie vor mit Tour bist du unterwegs mit deinen beiden starken Running Backs, Raheem Mostert und A-Chain. Du hast natürlich mit Tyreek Hill, Jane Waddle, OBJ potenziell eines der besten Receiving Corps der Liga. Und ja, Offensive Line muss halt gucken. Terron Armstead, der Tackle, dass er fit bleibt. Isaiah Wynn auf Left Guard, den man jetzt aus New England geholt hat. Und Aaron Brewer, den man auf Center jetzt dann auch neu dazu bekommen hat, der zumindest im Run-Blocking eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat. Zumindest wenn man jetzt da mal wieder in PFF-Noten vertrauen mag. Da war auf jeden Fall eine deutliche Ambivalenz erkennbar zwischen seinen Noten im Run-Game und im Pass-Blocking-Game. Aber ja, in der Dolphins-Line und mit der Dolphins-Identität in der Offense glaube ich, dass der da auf jeden Fall seinen Mann stehen wird. Dolphins letztes Jahr 11-6. Kann mir schon durchaus vorstellen, dass das sich dann in einem ähnlichen Rahmen auf jeden Fall befinden wird. Dass sie allein, weil sie halt einfach eine hohe Baseline wegen der Offense haben und da eben alle verletzungsfrei bleiben, dass man da sicherlich wieder seine 19, 11 Spiele gewinnen wird. Ist dann eben die Frage, ob das dann in den Playoffs für mehr reicht. Da muss man dann sicherlich auch darauf hoffen, dass du dann nach und nach deine Verletzten, Jane Phillips, dann Bradley Chubb, dass die dann eben irgendwann wieder zurückkommen und dich dementsprechend verstärken.
Ja, gehe ich mit. Zu Harris kann ich nicht so wahnsinnig viel sagen. Jetzt endlich guter Rotationsspieler bei Denver gewesen. Ab und zu mal wirklich gute Spiele mit dabei gehabt, aber ist jetzt halt kein Christian Wilkins-Ersatz, ne? Da hast du schon richtig analysiert. Hattest du Miami, du hattest, glaube ich, noch keine Siegprognose gesagt, ne?
Doch, ja, so ähnlicher Rahmen wie letztes Jahr, 9, 10, 11. So, also okay. Werden auf jeden Fall Borderline-Playoff-Team.
Ja, ich sehe sie ein bisschen schwächer, was aber daran liegt, dass ich glaube, dass die Jets halt einfach besser sein werden. Und du dadurch schon mal da nicht mehr zwei sichere Siege hast, vielleicht sogar gar kein Spiel gewinnst. Und ich die Bills auch immer noch gut sehe. Deswegen habe ich Miami bei 8-9 Siege ungefähr eingestuft. 8-9 ist jetzt so gerade das, wo ich sie einstufen würde, persönlich.
Na gut. Ich glaube, dafür ist die Offense zu gut, aber gut, wir werden sehen, ne?
Ja, absolut. Machen wir mal weiter. Platz 1 letztes Jahr, Buffalo Bills. Letztes Jahr 11-6. Und was hatten die Bills für einen Aderlass in dieser Offseason an Qualität, ne? Gabe Davis, Stephon Diggs als Receiver verloren, Mitch Morse auf Center, Leonard Floyd auf Edge, okay, das kann man vielleicht verkraften, Trey White, Tre'Davious White als Cornerback Nummer 1 verloren, Jordan Poyer und Micah Hyde mal eben beide Safeties verloren. Das ist auf jeden Fall ein heftiger Aderlass, wenn wir kurz erstmal aufs Coaching-Team auch gucken. Du hast mit Sean McDermott, den Head Coach der letzten Jahre, immer noch dabei, immer noch erfolgreich. Du hast ihn jetzt mit Bobby Babbage, heißt es Babbage oder Babbage? Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, den neuen Defensive Coordinator, der bis vor kurzem seine Linebacker gemacht hat, die eigentlich immer eine gute Unit waren. Und du hast Joe Brady als Offensive Coordinator, wo ich auch gespannt bin, wie das mit Zach Wilson weitergeht. Wenn wir mal ins Zach Wilson, mit Josh Allen, was sage ich? Wenn wir mal ins Depth Chart gucken. Quarterback ist stacked. Josh Allen ist ein super Quarterback, ist einer der besten Quarterbacks der Liga in meinen Augen. Da ist alles in Ordnung. Mitch Trubisky finde ich als Backup völlig solide. Running Back hast du James Cook mittlerweile als eine klare Nummer 1 auf Running Back etabliert. Auf Ray Davis bin ich gespannt. Müsste auch ein Rookie sein. Receiver ist das, was mir Kopfschmerzen macht bei diesem Team. Du hast Khalil Shakir, Keon Coleman und Curtis Samuel in deiner ersten Reihe. Du hast Marcus Valdes-Scantling dazu geholt, wo ich mir den vorstellen kann, dass der in die erste Reihe vorrückt. Und du hast halt Chase Claypool und Mac Hollins, das sind halt zwei Spieler, die sich bisher noch nicht so durchsetzen konnten bei ihren Teams. Aber mir fehlt da, und KJ Hamler übrigens hast du auch noch in deinem Roster, nicht zu vergessen, ne? Denver Broncos Fans werden ihn kennen. Aber da fehlt mir so ein bisschen der klare Nummer 1 Receiver. Keenan Coleman soll es ja jetzt sein, ist ein Rookie, bin ich gespannt drauf, aber finde ich halt auch risky. Deswegen macht mir die Receiver-Gruppe echt ein bisschen Bauchschmerzen. Was mir keine Bauchschmerzen macht, ist die Titan-Gruppe mit Dalton Kincaid und Dawson Knox. Hast du damit zwei der besten Receiving-Titans der Liga, wenn beide fit sind. O-Line finde ich solide mit Dion Dawkins, David Edwards, Connor McGovern, Osiris Torrance im zweiten Jahr, Spencer Brown, Laide Collins hast du noch als Swing Tackle Backup. Das finde ich alles wirklich fein. In die Defense, ich finde, die Line ist so das Prunkstück dieser Defense mittlerweile mit Greg Rousseau, Daquan Jones, Ed Oliver, AJ Epenesa und dann einfach in der zweiten Reihe, weil er mittlerweile alt ist, ein Von Miller und ein Dwayne Smoot noch dabei. Dwayne Carter hast du noch gedraftet. Das ist wirklich eine starke Line, auch in der Tiefe. Linebacker finde ich mittlerweile leider nicht mehr so stark, ehrlicherweise mit Milano und Terrell Bernard. Milano immer noch einer der besten der Liga, aber dann dahinter, finde ich, hast du in den letzten Jahren echt Qualität verloren. Dion Jones hast du aber nochmal Erfahrung mit reingebracht, also vielleicht wird es da auch funktionieren. Nicholas Moreau hast du noch. Also es ist trotzdem eine gute Gruppe, aber ich finde nicht vergleichbar mit dem, was sie noch vor ein paar Jahren hatten. Das gleiche gilt für die Cornerbacks mit Rasul Douglas, Kaiye Elam, Taron Johnson, Christian Benford. Bei Kaiye Elam warten wir ja alle noch so ein bisschen auf den Durchbruch. Und auch die Safety-Gruppe finde ich solide, aber nicht mehr das, was es mal war mit einem Taylor Rapp, einem Mike Edwards, einem Damar Hamlin und einem Kareem Jackson. Finde ich, das ist auch solide. Ich bin am Ende bei einer Overall B rausgekommen für diesen Roster. Was, wenn man bedenkt, dass es die letzten Jahre darum ging, ob die Bills mal wieder in den Super Bowl kommen, finde ich ein B echt vergleichsweise schwach, persönlich. Ist immer noch ein guter Kader. Die werden immer noch viele Spiele gewinnen. Ich glaube sogar, dass sie in die Playoffs kommen werden und auch zweistellig gewinnen werden wieder. Es ist keine Bold Prediction, dass die in die Playoffs kommen. Ich glaube, es wird sich ähnlich einpendeln wie letztes Jahr und ich sehe sie bei einem Sieg weniger. Ich sehe sie bei 10 und 7. Tatsächlich, ich glaube, Josh Allen wird da echt viel rausreißen, was letztes Jahr auch die guten Receiver rausgerissen haben.
Ja, ich bin bei den Bills so ein bisschen skeptischer, muss ich sagen. Also, mit der Folge von Tom, wo die Power Rankings hatten, haben wir ja gesagt, dass Josh Allens Nummer 1 Receiver seine Beine sind.
Ja, ja, stimmt.
Weil halt das Receiving Corps mit Keon Coleman eigentlich jetzt da, dein Rookie ist eigentlich deine Nummer 1 quasi und der am ehesten da so ein bisschen Hoffnung verbreitet. Curtis Samuel, Marquez Valdes-Scantling, ja, Claypool, Shakir sind jetzt alles Namen, die irgendwie jetzt auch nicht so viel Hoffnung erwecken, würde ich mal behaupten.
Kein Sexappeal.
Richtig. Ja, hast du natürlich eben schon eingangs erwähnt, dass das Team im Vergleich zu letztem Jahr halt deutlich schlechter ist. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall skeptisch. Die Frage ist halt, wie viel Josh Allen davon oder wie viel Platz in seinem Rucksack ist. Und wenn er da noch ein bisschen Stauraum findet, um da den einen oder anderen Spieler bei sich hinten mit einzupacken, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch wieder 9, 10, 11 Siege werden. Aber im Moment bin ich da tatsächlich ein bisschen skeptischer. Zumal man ja auch letztes Jahr fast die Playoffs verpasst hat. Und da hatte man noch einen Top-Roster.
Aber man hat am
deswegen
Ende die Division gewonnen letztes Jahr.
Ja, ne? Hauchzart, das ist so. Aber wenn die Bills dieses Jahr Vierter werden in der Division, bin ich, Vierter jetzt auf jeden Fall nicht, weil dafür sind die Patriots noch zu schlecht.
Also dann wäre ich überrascht, wenn die Patriots vor den Bills
landen. Dann wäre ich auch überrascht. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich habe nur kurz gedacht, dass die Patriots nicht so schlecht sind. Eigentlich habe ich sie auch vergessen gerade in der Aufzählung. Aber wenn die Bills Dritter werden nur, dann würde es mich auf jeden Fall nicht wundern. Und ehrlicherweise halte ich das im Moment auch für das realistischste Szenario.
Ja, das stimmt. Also ich denke mal, wenn wir jetzt abschließend zu dem Tipps kommen, Erster bis Vierter, wen hast du auf der 1?
Die Jets.
Habe ich auch. Wen hast du auf der 2?
Dolphins.
Habe ich die Bills. Wen hast du auf der 3? Dann wahrscheinlich, ne?
Bills, ja.
Ja, habe ich die Dolphins. Und auf der 4 haben wir beide die New England Patriots. Gut. Dann machen wir doch mal weiter in der NFC, in der Spiegel-Division. Mit dem Platz 4, den Washington Commanders. Letztes Jahr 4-13, jetzt neue Quarterback-Hoffnung mit Jaden Daniels gedraftet. Wie schaut's aus, Finn? Das nächste Team, was du vorstellst, wo ein Rookie-Quarterback das Ruder übernimmt. Höchstwahrscheinlich.
So ist das. Ja, auch die Commanders sind letztes Jahr mit einem 4-13-Rekord über die Ziellinie gelaufen. Dementsprechend dann ja den Second Overall Pick hat, mit dem man sich Jaden Daniels sichern konnte. Und da kann man gleich mal mit vorneweg reinstarten, dass Jaden Daniels bisher auch viel Lob erhalten hat, was man so im Training Camp bisher von ihm gesehen hat. Dan Quinn hat erst, jetzt habe ich vorhin gelesen, sein Decision-Making gelobt und da auf jeden Fall viele positive Worte verloren. Deswegen glaube ich, als Commanders-Fan kann man da sicherlich sich zumindest mal auf die ersten Partien freuen. Ist ja auch, glaube ich, nahezu sicher, dass Jaden Daniels auf jeden Fall der Starting Quarterback bei den Commanders sein wird. Dass er am Boden ja ohnehin eine Waffe ist, ist jetzt keine große Überraschung. Frage ist halt, was er im Passing-Game dann macht, aber das, wie gesagt, hört sich jetzt alles zumindest mal aus dem Training Camp ganz gut an. Coaching Staff natürlich neu ausgewechselt, wie schon gerade angesprochen, Dan Quinn übernimmt als Head Coach kommt von den Cowboys. Offensive Coordinator und Playcaller Cliff Kingsbury, der jetzt aus einer Pause kommt, nachdem er bei den Cardinals vorher gewesen ist und der sich jetzt ein bisschen mit der NFL auskennt, wer sich jetzt ein bisschen auskennt, der weiß, dass er damals bei den Cardinals mit Kyler Murray gearbeitet hat und Kyler Murray, Jaden Daniels sind jetzt vom Spielertyp her zumindest nicht ganz so weit voneinander weg. Und auch wenn das ja bei den Cardinals jetzt am Ende nicht mehr funktioniert hat, muss man schon sagen, dass er auf jeden Fall auch seinen Anteil an der guten Entwicklung von Kyler Murray hatte und die sind ja zwischenzeitlich auch mal auf absoluten Contender-Kurs unterwegs gewesen für ein, zwei Jahre. Deswegen bin ich da offensiv mal sehr gespannt auf das Ganze. Hast da natürlich auch ein paar neue Leute dazu bekommen, mit Austin Eckler allen voran, der aus Los Angeles kommt. Mal gucken, wie er sich das Backfield mit Brian Robinson da aufteilt. Ich hoffe eigentlich, dass Brian Robinson da mehr Snaps sehen wird, nicht nur, weil ich ihn in Fantasy habe, sondern auch, weil ich ihn mittlerweile als besseren Spieler ansehe. Eckler hat jetzt nach seinem Wechsel auch gesagt, dass die Chargers jemanden haben wollten, der halt da irgendwie 300 Carries irgendwie da kriegt und irgendwie einen Snap nach dem anderen sieht. Das kann er halt einfach nicht mehr leisten, die Workload. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass er dann vielleicht als guter Komplementärback im Receiving Game zumindest sich hinter Brian Robinson anstellt. Receiving Core, Terry McLaurin, sehr, sehr guter Receiver, Jahan Dotson, eine gute bis solide Nummer 2, Luke McCaffrey gedraftet, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, Zach Ertz, der jetzt auch nicht mehr der Zach Ertz ist, der vor ein paar Jahren nochmal war, der aber sicherlich als Tight End über die Mitte zumindest mal eine gute, verlässliche Anspielstation für Jaden Daniels sein sollte. Und dann in der O-Line hat man Brandon Coleman gedraftet, der ja auch deutsche Wurzeln hat. Nick Allegretti auf Guard kommt von den Chiefs. Tyler Biadasz kommt von den Cowboys. Nicht der einzige Neuzugang, der aus Dallas kommt, der da dem Ruf von Dan Quinn gefolgt ist. Aber dazu gleich auf der defensiven Seite mehr. Dementsprechend kann man als Fazit unter die Offense ziehen, dass auf jeden Fall man vielversprechend da jetzt zumindest mal der Saison entgegenblicken kann. Die werden jetzt sicherlich nicht irgendwie da eine Top-Offense aufstellen, es sei denn, Jaden Daniels überzeugt da gleich mal komplett und wird Rookie des Jahres, keine Ahnung. Dann spricht man natürlich nochmal in ein paar Wochen anders darüber. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall die Offense einen Step nach vorne machen könnte im Vergleich zu den letzten Jahren mit Sam Howell. Dessen Karriere ja jetzt so ein bisschen auch den Berg runterfährt, ist ja jetzt auch bei den Seahawks im Training Camp bisher eher nicht positiv aufgefallen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Dann kommen wir mal zur Defense, würde ich sagen. Hast auf Edge natürlich ordentlich nachlegen müssen. Da hat man jetzt mit Dante Fowler und Dorrance Armstrong zwei Leute gleich geholt aus Dallas. Beides bei den Cowboys aber auch nur Rotationsspieler gewesen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sowohl Dante Fowler als auch Dorrance Armstrong zumindest mal solide Starting Edges sein sollten, die jetzt da sicherlich kein Top-Edge-Duo bilden, aber das, glaube ich, wird jetzt auch irgendwie keine große Problemzone sein. Zumal du ja mit Daron Payne und Jonathan Allen immer noch eines der besten Defensive-Tackle-Duos hast. Jason Newton hat man gedraftet in der Interior-Defensive-Line, der da sicherlich auch sich da noch einsortieren wird. Dementsprechend glaube ich, dass die Defensive-Line eigentlich ja völlig solide sein sollte. Dahinter Frankie Louvu neu verpflichtet, Bobby Wagner neu verpflichtet auf Linebacker. Bobby Wagner, mal gucken, was er noch im Tank hat. Jeremy Chinn auf Safety neu verpflichtet. Also hat man da auf jeden Fall ein paar auch paar neue Gesichter, die Defense da auf jeden Fall umkrempeln sollten. Und dann muss man natürlich aber in der Secondary auch darauf hoffen, dass mit Emmanuel Forbes, den sie ja letztes Jahr gedraftet haben, sehr hoch und der auch keine sehr, sehr überzeugende Rookie-Saison gespielt hat, dass der einen Schritt nach vorn macht. Weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, wie optimistisch man da sein kann und wie optimistisch die Commanders da sind. Ja, am Ende des Tages 4-13 im Vorjahr. Ich glaube, dass da vielleicht ein, zwei mehr Siege rumspringen werden als in der Vorsaison. Aber in der NFC East, die ja nach wie vor auch mit den Eagles und den Cowboys zumindest mal zwei sehr, sehr gute Konkurrenten besitzt, glaube ich, dass da nicht viel, viel mehr drin sein sollte. Aber dass du mit Jane Dance natürlich hoffen kannst, dass da Ansätze gezeigt werden, die dann dich positiv auf die kommenden Jahre stimmen sollten.
Ja, absolut. Aber ich gehe da mit dir mit. Ich habe sie tatsächlich auch bei 6-11 einsortiert, die Commanders. Ich glaube, dass die Commanders in den nächsten Jahren, weil ich finde, sie haben sehr viele junge Spieler verhältnismäßig noch, Austin Eckler jetzt mal ausgeklammert, und können in den nächsten Jahren, finde ich, da echt noch Entwicklungsschritte machen. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr mit 6-11 wärst du gar nicht so schlecht, wenn du da mitfährst, ehrlicherweise, wenn du mit neuem Quarterback direkt schon mal eine Steigerung hast. Was denkst du denn, wie viel wird Jaden Daniels spielen? Hast ja gesagt, Marcus Mariota ist doch als Backup. Ähnlicher Spielertyp. Das heißt, du musst das System halt auch nicht ändern, ne?
Also wenn Daniels nicht komplett ins Klo greift und sich nicht verletzt, dann wird er auf jeden Fall, glaube ich, durchspielen.
Ah, du glaubst doch, dass er startet, okay.
Ja, doch, das auf jeden Fall.
Ich kann mir halt so ein 4 Wochen und dann Ding vorstellen, so was wir auch schon öfter mal gesehen haben. 4 Wochen und dann kommt der Rookie. Aber ich bin noch nicht im Training dabei, wir können es natürlich nicht beurteilen. Ich mache mal weiter mit den New York Giants. Die haben auch ein paar Spieler verloren in der Offseason. Wyatt Davis, Offensive Guard, Sterling Shepard und Paris Campbell auf Receiver, ist jetzt nicht so der herbste Verlust. Gerard Taylor hat einmal über die Straße gefahren zu den New York Jets. Xavier McKinney ist ein echt herber Verlust, ist zu den Green Bay Packers gegangen. Und ich glaube, der schlimmste Verlust von allen, da wirst du aber nachher bei den Eagles auch nochmal was zu sagen, ist natürlich Running Back Saquon Barkley, der direkt zum Division-Konkurrenten Philadelphia gegangen ist. Head Coach ist wie in den letzten Jahren auch Brian Daboll, der die Giants vorletztes Jahr spektakulär in die Playoffs geführt hat. Das wirst du nicht so gute Erinnerungen dran haben an dieser Stelle. Mit Mike Kafka hat man jetzt einen Offensive Coordinator, der in sein drittes Jahr geht. Mit Shane Bowen hat man tatsächlich einen Rookie Defensive Coordinator, einen neuen Defensive Coordinator. Rookie ist falsch. Der war in den letzten Jahren schon Defensive Coordinator bei den Titans, aber ist jetzt neu bei den New York Giants. Da können wir auch mal gespannt sein. Wenn wir jetzt aufs Depth Chart gucken, Quarterback ist natürlich die Frage, wie gut ist Daniel Jones wirklich? Kriegen wir den Daniel Jones vom Anfang der letzten Saison, dann wird es schwierig, wobei jetzt aber auch viele Ex-Giant-Spieler rauskommen, zum Beispiel Darren Waller, und sagen, hier habt ihr euch mal die O-Line letztes Jahr angeguckt, wie die gespielt hat, da kann man gar nicht gut sein. Ich finde den Quarterback-Raum sehr spannend, du hast mit Drew Lock auch so für mich persönlich so einen Spieler, mit dem ich noch gewisse Verwurzelungen habe, logischerweise, als Backup, du hast mit Tommy DeVito einen Spieler, der so richtig Jekyll Hyde-mäßig unterwegs war letztes Jahr, der richtig gute Spiele hatte, liebe Grüße nach Green Bay, aber auch richtig schlechte Spiele hatte. Von daher bin ich mal gespannt, A, ob Daniel Jones die Saison durchspielt, B, wenn er nicht durchspielt, wer dann für ihn übernimmt, vielleicht, sei es aus Verletzungsgründen, sei es aus sportlichen Gründen, ich hoffe mal eher aus sportlichen Gründen. Wenn wir auf Running Back gucken, ist es auch natürlich, musst du es mit dem Running Back Raum letztes Jahr vergleichen, krasser Decline mit Devin Singletary und Tyrone Tracy, die man da jetzt hat, Tyrone Tracy Jr., ist das wirklich nicht so gut, wie es letztes Jahr war, logischerweise. Deswegen, da sind wir auf jeden Fall schwächer geworden. Wide Receiver, finde ich wiederum, hat man jetzt zumindest auf dem Papier erstmal seine klare Nummer 1. Ob er es dann rechtfertigt in seiner Art, wie er spielt in der NFL, werden wir sehen beim Middle League Neighbors. Aber das Potenzial, Nummer 1 zu werden, hat er. Ich finde, du hast mit Wandale Robinson und Jalen Hyatt auch noch zwei Spieler, die auch noch echt Potenzial mitbringen, um besser zu sein als das, was sie gezeigt haben jetzt in den letzten Saisons. Bin ich mal gespannt, ob die nochmal an ihr Potenzial anknüpfen können. Tight End finde ich mit Daniel Bellinger im absoluten Liga-Durchschnitt besetzt. Theo Johnson ist ein spannender Rookie, auf den man gucken kann, wie der sich entwickelt. O-Line finde ich auf dem Papier in Ordnung. Nicht wirklich gut, aber in Ordnung. Andrew Thomas, letztes Jahr kam er von einer Verletzung zurück, muss man gucken. Auf der anderen Seite steht jetzt Jermaine Illuminor, den man von den Las Vegas Raiders geholt hat, der da einer der Lichtblicke in der O-Line war, muss man sagen, in den letzten Jahren. Evan Neal ist erstmal auf die Bank in dem Depth-Chart, was ich hier habe, verbannt, der Rookie, auch weil er verletzt ist, wird man gucken, wo der seine Rolle findet. Und mit John Michael Schmitz Jr. hat man einen spannenden Rookie auf Center. Ich finde die Interior O-Line sonst nicht wirklich gut besetzt mit Runyon und Stinney. Bin da gespannt, wie gut diese O-Line performen wird, und ich glaube, dass davon abhängt, wie der Rest dieses Teams offensiv performt. Wenn wir jetzt in die Defense schauen, dann finde ich, Interior D-Line hast du vor allem Dexter Lawrence. Daneben hast du solides NFL-Niveau, finde darüber hinaus nicht, mit Davidson und Raheem Nunez-Rojas. Ich finde aber die Edge-Rusher extrem stark, mit Brian Burns, der jetzt aktuell noch auf Questionable gelistet ist, aber zum Saisonstart wieder fit sein sollte, und Kayvon Thibodeau. Du hast noch Aziz Ojulari im Hintergrund als Rotationsspieler. Das ist wirklich eine starke Edge-Gruppe, wenn die fit bleibt. Ich finde auch die Linebacker mit Okereke und Micah McFadden wirklich eine solide, gute Gruppe. Zaire Simmons hast du noch so als Schweizer Taschenmesser. Ich finde, da ist man solide unterwegs in der NFL im guten oberen Mittelfeld. Das gleiche gilt, finde ich, für die Cornerbacks mit Cordell Flott, Trey Hennen und Deontay Banks. Welche Gruppe ich wieder nicht so stark finde, was aber auch natürlich daran liegt, dass man da Xavier McKinney verloren hat, sind die Safeties mit Jason Pinnock und Dane Belton. Tyler Nubin ist hier noch als Rookie zu nennen, und Jalen Mills hat man auch geholt. Das sind zwei spannende Spieler, finde ich, aber insgesamt, finde ich, haben die echt auf wichtigen Schlüsselpositionen gute Spieler verloren und gibt diesem ganzen Roster overall tatsächlich nur ein C, und meinen damit halt wirklich, das ist für mich ein Liga-Durchschnittsroster. Mit Stars auf manchen Positionen, aber overall betrachtet ist es für mich ein Liga-Durchschnittsroster, und glaube, dass sie deswegen auch sehr durchschnittlich auf 6 Siegen landen werden, 6 und 11.
Ja, also Cowboys 6 und 11. Wie viel hatten sie letztes Jahr, was hast du gesagt?
Giants meinst du, nicht Cowboys. Die Giants, den Rekord, die waren letztes Jahr bei 4 und 13 tatsächlich, ähnlich wie die Commanders.
Du hast 6 gesagt, ne? Mhm.
Der Malik Nabers Bonus.
Ja.
Ich hab den bei Fantasy, der muss performen, die brauchen 6 Siege.
Ja, kann schon sein. Zumal die Defense natürlich auch dann jetzt an der Line zumindest besser geworden ist. Ja. Mit deinem Defensive Player of the Year, oder wie war das?
Welchen?
Brian Burns?
Ich habe Myles Garrett gesagt gehabt, jetzt in der Prediction.
Hast du nicht irgendeinen Brian Burns?
Habe ich einen Brian Burns Take?
Irgendeinen Brian Burns Take hast du vor ein paar Wochen.
Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber mach erstmal weiter, alles gut.
Soll ich mit den Eagles direkt weitermachen?
Oh, das kannst du gerne machen. Aber du musst mir noch deine Siege für die Giants sagen.
Ja, 5, 6 ist, glaube ich, ein ganz cooler Call.
Okay,
dann jetzt. Ja, 5 ist vielleicht ein bisschen wenig.
Dann darfst du jetzt mit den Philadelphia Eagles weitermachen. Letztes Jahr 11-6, Zweiter in der Division nur geworden. Ein bisschen enttäuschend, wenn man dachte, was möglich war vor der Saison. Und am Ende auch von den Buccaneers übel vermöbelt worden in der Wildcard-Runde, Finn. Wird dieses Jahr besser?
Das kann man aus Eagles Sicht nur hoffen. War natürlich ein historischer Choke, muss man fast sagen. Die waren ja 11-0, meine ich, und haben dann ja irgendwie die letzten 6 Spiele oder so alle verloren. Plus eben das Playoff-Spiel gegen die Buccaneers. Haben dementsprechend aber auch ein paar Änderungen vorgenommen, allen voran im Coaching-Staff. Offensive Coordinator wurde ausgetauscht, da haben wir jetzt Kellen Moore, den man vielleicht noch kennen könnte, der ja ehemals bei den Cowboys und jetzt zuletzt bei den Chargers gewesen ist. Und Defensive Coordinator, eben schon mal angesprochen, von den Dolphins gekommen, Vic Fangio. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt aus, was er aus der Defense da zaubern kann. Personelle Rokaden vielleicht einmal ganz kurz. Saquon Barkley natürlich neu dazugeholt. Das ist wahrscheinlich mit der prominenteste Name. Paris Campbell hat man für Receiver geholt. John Ross, wusstest du, dass John Ross da im Roster ist? Ich tatsächlich nicht, bis eben. Oder bis ich es eben dann herausgefunden habe. Der wird da aber jetzt wahrscheinlich auch nicht groß eine Rolle spielen. Ehrlicherweise, so wie seine gesamte NFL-Karriere lang nicht. Offensiv ansonsten geht man da mit einem ähnlichen Personal rein wie in der vergangenen Saison. Natürlich markant, Center-Position wird neu besetzt, nachdem ja Jason Kelce seine Karriereende bekannt gegeben hat. Da rückt Cam Jurgens jetzt auf Center. Dafür mal gucken, wer den Right-Guard-Spot besetzt. Im Depth-Chart steht dort im Moment Tyler Steen, ist ein ehemaliger Drittrunden-Pick aus dem 2023er Draft. Aber du hast auch dahinter noch mit Mekhi Becton jemanden, der ja von den Jets geholt wurde. Mal gucken, wenn er mal Spielzeit sehen sollte, ob das auf Tackle sein wird oder ob man vielleicht versucht, ihn irgendwie auf Guard zu schieben. Aber letztendlich offensiv, mal gucken, wie da die Identität sich verändern wird. Ich glaube, dass Kellen Moore da zumindest im Passing-Game sicherlich wieder ein bisschen variabler sein wird. Jalen Hurts ja letztes Jahr auch ein klares Down-Year gehabt, muss man sagen. Wird sicherlich jetzt auch davon profitieren, dass du mit Saquon Barkley eben einen Running Back hast, der da auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Hast natürlich mit AJ Brown und Devontae Smith nach wie vor eines der besseren Receiving Duos in der Liga, mit Dallas Goedert einen sehr, sehr guten Tight End. Und auch nach wie vor eben eine sehr, sehr gute O-Line mit allen voran natürlich Mailata auf Left Tackle, Lane Johnson auf Right Tackle, Len Dickerson auf Left Guard. Und ich glaube auch nicht, dass die beiden Änderungen da in der Offensive Line ja jetzt groß dafür sorgen, dass die O-Line ultimativ schlechter wird. Vielleicht ein kleines bisschen. Alles in allem glaube ich aber, dass die Eagles auf jeden Fall schon einen kleinen Schritt nach vorne zumindest machen sollten. In der Defense muss man sagen, dass da jetzt vielleicht so ein bisschen dran gearbeitet wurde, die alternde Defense, was ja letztes Jahr dann gegen Ende der Saison sehr, sehr auffällig war, die einfach nicht mehr hinterherkommen ist, nicht mehr so athletisch wirkte, dass da dran gearbeitet wurde, die ein bisschen zu verjüngen. Die Schritte hat man in den Jahren davor natürlich auch schon eingeleitet, wenn man sich da überlegt, dass du jemanden gedraftet hast wie John Davis, mit Blick auf die Zukunft, Jalen Carter, der jetzt letztes Jahr schon überzeugt hat, Nolan Smith, den sie jetzt letztes Jahr schon gedraftet haben, mit Blick auf die Zukunft, der jetzt dieses Jahr vermutlich den Spot von Hassan Reddick übernehmen könnte. Das kann natürlich aber auch sein, dass Bryce Huff den Spot übernehmen wird. Vielleicht starten sie beide. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Einer auf der einen, einer auf der anderen Seite. Devin White haben sie geholt für ein Jahr. Der jetzt ja bei den Buccaneers zuletzt auch immer, oder die Aktie Devin White, sagen wir mal, ist in den letzten Jahren jetzt auch immer weiter runtergegangen. Der war ja 2021 war der im Pro Bowl tatsächlich. Wirkte zu seiner NFL-Karriere oder zu Beginn seiner NFL-Karriere ja schon auch wie ein aufstrebender junger Linebacker, der jetzt die letzten Jahre aber immer weiter abgefallen ist dann auch. Und gerade in der Secondary hast du ja mit Darius Slay und James Bradbury zwei Leute, die halt einfach, ich würde nicht sagen alt, na gut, die sind alt, keine Frage, aber Darius Slay, den würde ich da jetzt vielleicht so ein bisschen ausklammern. Bei Bradbury war das allen voran erkennbar, dass da er einfach nicht mehr hinterhergekommen ist zuletzt. Ist immer noch auf dem Roster, ist halt jetzt die Frage, inwiefern der vielleicht sich ein bisschen hinten anstellen muss, weil du mit Quinio Mitchell jetzt da auch eingedraftet hast, der sehr, sehr vielversprechend auch im Training jetzt schon ausgesehen hat. Ich habe jetzt ein paar Ausschnitte gesehen, wo er 1 gegen 1 gegen LJ Brown zum Beispiel aufgestellt wurde. Ich habe PK-Ausschnitte gesehen von Devontae Smith, der gemeint hat, dass Quinio Mitchell wohl auch ein Trash-Talker sein soll, aber das dass da wohl alles auch ja freundlich, sagen wir mal, sich gestaltet. Also jetzt irgendwie, dass sie sich nicht gegenseitig haten, sondern sich gegenseitig pushen, mehr oder weniger. Cooper DeJean, der leider verletzungsbedingt ein paar Probleme im Moment hat, der sicherlich am Anfang erstmal ja auch nicht zwingend so viel spielen wird, weil er jetzt viel verpasst hat vom Training Camp und der jetzt auch die kommenden Wochen vielleicht eher noch aussetzen sollte. Kelee Ringo hat man aber gehört, dass er im Training auch schon ein paar Snaps mit der First Team Defense gespielt hat. Also da auch mal gucken, was da vielleicht abspringt für den. Ist ja auch erst letztes Jahr gedraftet worden. Auf Safety, Reed Blankenship, solider Mann. CJ Gardner-Johnson zurückgeholt von den Lions, der sicherlich auch hier wieder ein Upgrade darstellen sollte. Hat ja bei den Eagles vor 2 Jahren seine Breakout-Saison. Ja, unter Vic Fangio traue ich denen allen auf jeden Fall zu, dass sie eine sehr, sehr gute Defense da auf den Platz bekommen könnten. Aber dadurch, dass du eben auch dich auf viele junge Spieler verlassen musst, besteht irgendwo dann ja auch trotzdem so ein kleiner Zweifel, dass das eben nicht funktioniert. Ich würde denen aber jetzt erstmal ja, so einen kleinen Benefit of the Doubt geben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass da der ein oder andere Spieler auf jeden Fall sein Potenzial andeutet und rechtfertigt, warum er auf dem Platz stehen wird. Ich glaube, 11 und 6 ist ein guter Maßstab, weil ich jetzt nicht davon ausgehen würde, dass die wieder so Feuer und Flamme in die neue Saison starten mit irgendwie 11 Siegen und 11 und 0. Aber ich glaube auch nicht, dass die letzten 6 Spiele hochgradig in den Sand setzen, sondern dass sie sich da irgendwo in der Mitte einpendeln werden und am Ende irgendwie bei 11, 12 Siegen rauskommen. Und ich glaube, dass das dann eine gute Anzahl an Siegen ist, um auf jeden Fall um den Division-Sieg mitzuspielen und sicherlich sich dann auch einen Playoff-Platz zu sichern.
Ja, da gehe ich voll mit. Ich finde, dass die Eagles haben sich einfach, Achtung, Wortneuschöpfung, so ein richtiges Haigebiss-Roster gebaut, dass du halt einfach, sobald ein Zahn vorne aus der Reihe rausfällt, hast du gefühlt schon den nächsten, den du über 2-3 Jahre ausgebildet hast, den du da reinsetzen kannst. Also diese Maschine, die Howie Roseman da erschaffen hat, die ist echt heftig. Und ich finde, ich glaube, die Eagles werden eine bessere Saison spielen als letztes Jahr. Nicht unbedingt im Siege-Output, da bin ich bei dir, ich habe sie bei 12 Siegen, aber einfach auch von der Wahrnehmung, weil letztes Jahr, glaube ich, auch viel daran gekrankt ist, dass du beide Coordinator verloren hast, Offensive und Defensive Coordinator, die vielleicht nicht so unbedingt gut besetzt, nachbesetzt hast. Und jetzt hast du wahrscheinlich den spannendsten jungen Offensive Coordinator der Liga mit Kellen Moore und einen sehr erfahrenen Defense Coordinator mit Vic Fangio. Und ich glaube, dass das sehr gut werden kann in beide Richtungen. Und habe sie deshalb bei 12 und 5 und glaube, dass die Eagles eine gute Regular Season spielen werden.
Ja gut, ob Kellen Moore jetzt der spannendste der Liga ist, weiß ich jetzt nicht.
Einer der spannendsten auf jeden Fall.
Zumindest der spannendste von den Eagles in den letzten Jahren. Und, ja, okay. Aber Nick Sirianni muss man natürlich auch sagen, dass der jetzt auch ordentlich Druck unter dem Kessel hat. Und wenn ja, das jetzt nicht funktioniert, was er da jetzt sich wieder zusammengebastelt hat, dann könnte er auf jeden Fall der Nächste sein, der dann irgendwann seinen Hut nehmen muss.
Ich glaube, die ersten 4-5 Spiele werden ganz entscheidend für diese Eagles-Saison. Ich glaube, wenn du da gut durchgehst, vielleicht 4 oder 5 gewinnst, dann ist da Ruhe drin. Ich glaube, wenn du aber 3 verlierst oder mehr, dann geht dann schon einigen da der Stift, glaube ich, in diesem Coaching-Staff-Raum. Und ich glaube, dann entsteht Hektik. Und ich glaube, dann wird es keine starke Saison.
Ehrlich Woche 1, Eagles gegen gegen Dings. Gegen Packers. Ja.
Ja, wird spannend. In Brasilien.
In Brasilien.
Machen wir mal weiter mit dem ersten Team der letzten Saison, den Dallas Cowboys 12-5. Aber du hast es ja schon so halb erzählt. Ich vervollständige Ihnen das Bild mal. Wen hat Dallas alles verloren? Ich habe mir jetzt extra hier einen Tab aufgemacht, wo das drinsteht. Tyron Smith, Left Tackle zu den New York Jets. Tony Pollard, Starting Running Back zu den Tennessee Titans. Dorrance Armstrong, Starting Edge zu den Commanders. Tyler Bialas, Starting Center zu den Commanders. Dante Fowler, Defensive End, Commanders. Neville Gallimore, Defensive Tackle zu den Dolphins. Noah Igbinoghe, Cornerback zu den Commanders. Jonathan Hankins, Defensive Tackle zu den Seahawks. Und man hat Michael Gallup gecuttet und Leighton Vander Esch ist ins Retirement gegangen. Das sind locker 5 bis 7 Starter, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und was hat man im Gegenzug geholt? Man hat Eric Kendricks geholt. Das ist im Endeffekt die komplette Zusammenfassung gefühlt bis heute. Der Offseason der Dallas Cowboys, mehr oder weniger. Jerry Jones, also man hat ein paar Spieler bei sich verlängert. Ein Cornerback, ein Special Teamer, ein Long Snapper und mit Rico Dowdle den Backup Running Back. Coaching Staff steht, glaube ich, mit dem Rücken zur Wand in Dallas. Ähnliche Situation wie in Philly mit Mike McCarthy als Defensive Coordinator, Brian Schottenheimer, Mike McCarthy als Head Coach, was laber ich? Brian Schottenheimer als Offensive Coordinator und als Defensive Coordinator, Finn, deswegen hatte ich das wahrscheinlich im Kopf, weil ich dich darauf noch kurz ansprechen wollte, einen alten Bekannten mit Mike Zimmer. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Weiß gar nicht, spielt ihr gegen Dallas dieses Jahr? Finn schüttelt den Kopf.
Ich glaube nicht.
Okay, also kein Revenge-Game. Schade. Nee. Das wäre cool gewesen.
Gibt aber auch genug Revenge-Game für die Vikings mit Hunter und Dix und keine Ahnung wem.
Und Kirk Cousins.
Und Kirk Cousins, richtig.
Ja, richtig. So, schauen wir mal auf den Dallas Cowboys Depth Chart. Quarterback brauchst nicht drüber reden, ist einer auch, finde ich, in der oberen Ligahälfte, Dak Prescott, wenn nicht sogar Top 10. Ich glaube, darüber, das ist der Punkt, wo man streiten kann. Running Back hat man Ezekiel Elliott und mein Lieblings-Funfact zu Ezekiel Elliott ist, man hat ihn ja vor 2 Jahren entlassen, dann ist er zu New England, jetzt ist er wieder da und die Cowboys bezahlen gerade seinen alten Vertrag und seinen neuen parallel. Das finde ich sehr lustig. Rico Dowdle ist ein solider Backup, Royce Freeman auch zur Kategorie solide Nummer 3 auf Running Back. Deuce Vaughn muss man sehen, der kleine Wurzelzwerg, wie der sich weiterentwickelt. Receiver ist mal mit CeeDee Lamb und Brandon Cooks in der ersten auf Receiver 1 und 2 gut aufgestellt. Danach wird es aber schwierig, ehrlicherweise. Ich finde, Jalen Tolbert hat mir noch nichts gegeben, dass ich sage, das wird eine gute Nummer 3. Kevin Kevontae Turpin ist dann auch eher ein Special-Teamer. Wobei ich bei Kevontae Turpin auf jeden Fall auf die neue Kickoff-Regel extrem gespannt bin. Ich glaube, das ist ein Kandidat, wo man da, glaube ich, irgendwann, wenn sich das eingespielt hat, extrem coole Sachen mitmachen könnte. Jack Ferguson und Luke Schumacher als die beiden Tight Ends 1 und 2, finde ich, ist völlig in Ordnung. Ich finde, die O-Line ist nach wie vor gut, auch wenn man Tyron Smith verloren hat. Man hat Tyler Guyton dazu gepackt. Man hat Tyler Smith auf Left Guard und Zach Martin auf Right Guard. Das sind, finde ich, mit die besten das beste Guard-Duo der Liga. Brock Hoffman ist der neue Center. Cooper Beebe ist da auch ein spannender Kandidat vielleicht für den Starting-Center-Job. Steht jetzt hier gerade auf der 2. Und Terrence Steele ist der Right Tackle. Also ich finde, Dallas hat nach wie vor eine wirklich gute O-Line, auch wenn man Tyler Bialas verloren hat. Da hapert es auf jeden Fall nicht. Gehen wir in die Defense und ich finde auch die Edge-Positionen sind wirklich gut besetzt. In der 4-3-Defense mit DeMarcus Lawrence und Micah Parsons ist halt die Frage, was kommt danach mit so Leuten wie Meshaun Neeland oder Tyrus Watt. Weil wir hatten es ja auch, dass sich Sam Williams verletzt hat. Das ist natürlich ein herber Verlust. Defensive Interior finde ich nicht so stark. Mazi Smith hat ein schwieriges Rookie-Jahr gehabt. Wird mal gucken, wie der jetzt ins zweite Jahr kommt. Und ich werde seinen Namen nicht aussprechen. Oder ich versuche es einfach mal. Osa. Finn, kannst du das? Osa
Odigizua. Meinst du Oda Osa Odigizua?
Odigizua. Siehst du, Finn ist mein Namensaussprecher hier. Ja, Namen. Ihr wisst es alle, die Undrafted hören. Namen sind nicht so meine größte Stärke.
Immerhin eine Funktion, die ich hier erfülle.
Ja, eine der vielen. Mit Kyle Davis und Chauncey Golston solide Backups, aber ich glaube, da ist echt eine Schwachstelle in der Line. Linebacker, wird mal gucken, wie viel Eric Kendricks noch im Tank hat, DeMarion Overshawn. War ja so ein bisschen mein Rookie-Sleeper letztes Jahr, konnte auch noch nicht an das anknüpfen, was ich von ihm erwartet habe. Ich finde, da ist auf jeden Fall auch eine Schwachstelle in der Defense. Ich finde, keine Schwachstelle ist das defensive Backfield. Mit Deron Bland, mit Trevon Diggs, ein super Cornerback, du Jordan Lewis als Nickelback, finde ich auch in Ordnung. Donovan Wilson und Malik Hooker sind ein gutes Safety-Duo. Also ich finde, da sind sie gut besetzt. Overall habe ich diesem Roster eine B-Note gegeben, weil ich finde, dass es an vielen Punkten eigentlich ein Roster ist, der um den Einzug in den Super Bowl mitspielen kann. Aber es gibt halt 3-4 Spots, die halt klare Schwächen sind. Und ich mache mir echt Sorgen um Dallas, wenn sich zum Beispiel ein CeeDee Lamb verletzen sollte im Passing-Game, ehrlicherweise. Oder ein Ezekiel Elliott im Laufspiel. Ich glaube, dass Dallas trotzdem einige Spiele gewinnen wird. Ich habe sie tatsächlich hier erstmal nur bei einem Spiel weniger Siege getippt. Auf 11 und 6. Damit verlieren sie aber bei mir die Division tatsächlich.
Ja. Also ich habe ja da, mag ich mich noch dran erinnern, die Cowboys im Power Ranking über den Eagles gehabt. Hm. Mhm. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, war irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich glaube, dass die Defense immer noch halt einfach da viel carryen wird und dass Mike Zimmer da mit zwei guten Cornerbacks immer noch was Gutes an den Start kriegen kann.
Ja.
Und gut, offensiv hat man natürlich mit Prescott, CeeDee Lamb zwei Leute, die da vermutlich viel noch auch tragen können. Bei Elliott im Running Game bin ich jetzt ehrlich gesagt da auch ein bisschen skeptisch.
Ich glaube, er wird mit alles funktionieren. Also ich glaube, es wird trotzdem funktionieren, aber ich glaube, es wird nicht so gut, wie es letzten Jahre war, ehrlicherweise.
Wie willst du? Ja, Dallas. Aber ja, also ich glaube auch, das wird da im Endeffekt irgendwie draus hinauflaufen, dass da die Cowboys und Eagles beide bei so 11-12 Siegen, glaube ich, rauskommen und dann am Ende des Tages irgendwie wird es vielleicht, warte mal kurz, wann spielen die das? Zweite Mal geht. Ja, guck mal, Woche 17 spielen die gegeneinander. Ich kann mir vorstellen, dass das da so ein Game sein wird, was vielleicht die Division entscheidet.
Ja, absolut. Ich glaube, dass die Dallas Cowboys halt wieder so eine typische Dallas Cowboys-Saison spielen werden, einfach weil es halt diese klaren Schwächen im Kader gibt. Du wirst eine gute Regular Season spielen, aber auch nicht berauschend, also jetzt nicht unter den Top 3, 4 Teams dabei sein. Wirst vielleicht noch dein Wildcard-Game gewinnen, wenn überhaupt, und dann geht's raus, spätestens in der Divisional Round, weil dann halt irgendwann die Schwächen halt zu tragen kommen. Kann natürlich noch was passieren jetzt im Laufe der Preseason, aber ich sehe halt da echt eklatante Schwächen auf manchen Spots und mache mir deswegen ein bisschen Sorgen um Dallas Anspruch im nächsten Jahr. Wenn wir dann jetzt nochmal tippen wollen, Finn, wer ist deine Nummer 1 in der NFC East nächstes Jahr?
Jetzt muss ich aber in Cowboys bleiben.
Okay, ja, ich gehe mit den Eagles. Dann ist wahrscheinlich deine Nummer 2 Philadelphia, meine Dallas. Haben wir beide die Giants auf 3 oder hast du die Commanders auf 3?
Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt mal tatsächlich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Mhm. Aus dem Bauch. Ich würde aus dem Bauch jetzt aber mit den Giants schon noch gehen, ja.
Gut, dann haben wir es gleich. Dann Giants auf 3, Commanders auf 4. Gut, dann sind wir durch die ersten zwei Divisions durch. Wir hofften, wir konnten euch ein bisschen auf die 8 Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, vorbereiten. Wie gesagt, am Ende der Woche gibt es noch eine zweite Folge, weil wir das aus Zeitgründen so machen müssen, damit wir mit allen 4 fertig werden vor Beginn der Saison. Da werden wir dann über die NFC und AFC South reden, beziehungsweise Finn und Tom werden das tun. Ich werde da leider nicht mit dabei sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den beiden. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wann diese Folge rauskommt, dann lasst jetzt ein Abo bei Social Media da, da posten wir die Folgen immer. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und ein Abo, dann verpasst ihr die anderen Divisions auch nicht. Schreibt uns auch gerne über Social Media eure Meinung zu unseren Prognosen, die wir hier haben. Und ich habe sonst nichts mehr. Ich überlasse Finn und Tom, das euch viel Spaß beim Footballschauen zu wünschen, weil das ist erst am Wochenende. Wir sind jetzt hier gerade noch sehr weit davon weg. Wir nehmen gerade am Montag auf und wünsche euch einfach eine schöne Woche, liebe Zuhörer da draußen. Ich habe sonst nichts mehr. Finn, hast du noch was?
Nein.
Sehr gut. Dann darf ich
viel Spaß bei Preseason.
Genau, viel Spaß bei Preseason. Dann darf ich jetzt mit Toms Worten hier schließen. Das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Ciao, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.